ARD. Bevor wir in unser Thema einsteigen heute hier, fangen wir wie neuerdings immer mit einer guten Nachricht an. Kurz, knackig, konstruktiv. Und Achtung, es ist eine gute Nachricht aus der Klimaforschung.
Huch, das ist selten, würde ich mal sagen.
Ja, oder?
Ja.
Ich gebe zu, die Nachricht ist auch schon so ein paar Tage alt, aber ich finde einfach, sie ist ein bisschen untergegangen. Nämlich, zum ersten Mal ist der CO2-Ausstoß von China gesunken, dadurch, dass erneuerbare Energien ausgebaut wurden.
Mhm. Stimmt, habe ich auch kurz gelesen, fand ich, macht Hoffnung.
Eigentlich schon, ne? Mhm. Man muss natürlich trotzdem gleich wieder ein bisschen Wasser in den Wein gießen. China bleibt der größte Energieverbraucher. Die Stromnachfrage steigt einfach weiter, aber in Zahlen. Im ersten Quartal 2025 ist der CO2-Ausstoß von China um 1,6% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Erinnert mich so ein bisschen an die Pandemiezeit, da war das ja schon mal so ähnlich. Da lag es dann daran, dass keine Flugzeuge geflogen sind, ja so ein paar Wochen. Der Himmel war komplett frei, alles war so runtergefahren.
Und ganz ruhig alles. Ja. Ne? Aber genau in diesem Vergleich steckt eigentlich nämlich auch die gute Nachricht. Diesmal ist es eben nicht durch die Konjunktur bedingt oder durch irgendwelche Maßnahmen, die alles runterfahren, sondern durch den Ausbau unter anderem von Windkraft und Sonnenenergie. Das sagt zumindest das Center for Research on Energy and Clean Air, CREA, in Finnland. Und ich finde, darüber darf man sich zumindest mal kurz freuen.
Ja, schon. Finde ich auch.
So. Und nun kommst du, Beke. Jetzt bin ich gespannt, wie viele gute Nachrichten im eigentlichen Thema unserer heutigen Folge stecken.
Okay, das heißt, der Druck steigt direkt. Aber ich hoffe, so ein paar habe ich auch auf Lager heute.
Gib dir Mühe. Ihr hört Synapsen, den Podcast, in dem wir Gesundheitsthemen wissenschaftlich betrachten. In aller Tiefe, mit Details und Fragen, die ihr anderswo so nicht hört. Und, wann immer es geht, auch mit Blick auf die Gesundheit unseres Planeten. Also, wo wirken sich Umwelt und Klima auch auf uns aus? Ich bin Corinna Hennig und die Synapsen bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Diesmal steht allerdings wirklich der Mensch im Mittelpunkt, denn heute gibt es ein Thema, bei dem es nicht so viele Klima- und Umwelteinflüsse gibt. Dafür umso mehr wechselseitiges, komplexes Hin und Her zwischen Menschen in ganz unterschiedlichem Alter. Es geht um Geschwisterforschung. Welchen Einfluss hat es auf unsere psychische Gesundheit und unsere Persönlichkeit, ob wir Geschwister haben, wie viele, in welchem Abstand und an welcher Stelle wir selbst stehen? Und wie wird das überhaupt untersucht? Recherchiert hat das Ganze meine Kollegin Beke Schulmann, die habt ihr eben hier ja schon kurz gehört. Beke, ganz ehrlich, ich persönlich habe mir all diese Fragen noch nie wirklich gestellt. Ich habe nämlich eine ältere Schwester und das war super, finde ich zumindest.
Also, das ist schön.
Wir haben natürlich auch reichlich gestritten, aber wir hatten immer uns, das war gut, auch heute noch, sogar ziemlich eng. Und ich selber habe drei Kinder, denen versuche ich allen möglichst gut gerecht zu werden, aber ohne großen theoretisch-pädagogischen Überbau. Es ist einfach so, wir fanden es eine gute Idee, mehrere Kinder zu haben. Das hat zum Glück geklappt. Und auch für die Kinder selbst fanden wir es eine gute Idee. Aber bei dir ist das ein bisschen anders. Du machst dir da ein paar mehr Gedanken, oder?
Ja, gezwungenermaßen habe ich mir die auch schon früher gemacht, bevor ich selbst Kinder hatte. Also ich bin nämlich Einzelkind. Und ich wurde vor allem als Kind echt extrem oft damit auch konfrontiert, vor allem von Erwachsenen tatsächlich.
Ehrlich?
Und es ja, ist auch ganz komisch, kann ich auch nachher gerne noch mehr dazu erzählen.
Ja.
Und als Kind habe ich da tatsächlich einfach gar nichts vermisst als Einzelkind. Fand ich super. Ich wusste natürlich auch nicht, wie es anders ist. Ne? Heute ist das schon so, in meiner Familie gibt es in meinem Alter niemanden mehr. Und heute würde ich mir schon Geschwister wünschen. Hätte ich einfach total gerne irgendwie einen Bruder, Schwester oder auch mehrere an meiner Seite, die auch sowas wie Erlebnisse aus der Vergangenheit einfach mit mir teilen. Weil sonst ist da niemand mehr da, tatsächlich aus dieser Generation so. Und als Mutter von zwei Kindern heute mache ich mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken, weil ich auch jede Menge Mythen dazu höre. Also nicht nur über Einzelkinder, aber auch über Erstgeborene. Die sind irgendwie die vernünftigen kleinen Erwachsenen, die immer brav sind und ihren Eltern helfen. Und was weiß ich, Sandwichkinder passen sich einfach überall leicht ein und, was man so alles hört.
Okay, also auch wenn es mir nicht so geht, dass ich mir ganz viel Gedanken darum mache und Sorgen, ich erkenne an, man kann schon verunsichert sein bei dem Thema, weil wir haben die Klischees eben schon angesprochen und Elternsein, sage ich immer, ist ja sowas wie die Achillesferse der Vernunft. Also emotional muss man einen eigentlich nur anpieksen für das Thema Sorgen. Da kann man schon sehr schnell anfällig werden, vielleicht auch aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Und es kursiert tatsächlich ja so einiges an Gerüchten, Mythen.
Genau, und ich würde da ganz gerne als Beispiel bringen, ich bin nämlich ursprünglich gar nicht aus so einem eigenen Antrieb heraus auf das Thema gekommen, sondern weil mir eine Freundin einen Artikel geschickt hat, die etwa so zeitgleich mit mir ihr zweites Kind bekommen hat. Mhm. Und der Artikel ging dann bei uns in der Kita auch ziemlich rum und der hat einige Eltern echt richtig doll aufgewühlt.
Ehrlich? Erzähl mal.
Ja, genau. Der hieß, wie Erstgeborene unglücklich werden.
Okay. Klingt schon mal schön.
Genau. Und darin hat ein Psychologe erzählt, dass sein Bruder, der der Erstgeborene war, in seinen ersten beiden Lebensjahren, als der Bruder noch nicht geboren war, auf Fotos immer fröhlich aussah, als er noch mit seinen Eltern allein war. Und nach der Geburt des Bruders hat er auf Bildern nicht mehr gelächelt. Also war immer nur noch ernst.
Okay.
Ja. So, und wenn man dann weiterliest, dann kommt auch sowas raus wie, naja, okay, die beiden sind im Zweiten Weltkrieg geboren, der Vater ist gefallen, also da ist noch einiges im Hintergrund.
Naja, genau, das sind schon ein paar Zutaten, die ja auch geeignet sind, jemanden unglücklich zu machen und die haben vielleicht gar nichts mit Geschwisterkonstellation zu tun, oder?
Auf jeden Fall und das kann natürlich auch einen gar nicht so kleinen Grund dafür ausgemacht haben, ne? Dass da der Bruder unglücklich wurde oder unglücklich aussah auf Fotos. Aber der Autor bezeichnet sich in dem Text tatsächlich selber als Täter und er habe durch seine Geburt etwas in seinem Bruder kaputt gemacht.
Das ist krass.
Ja, total. Und der Artikel ist dann auch schon noch differenzierter, aber das ist so tatsächlich das, was bei den Eltern in meinem Umfeld dann davon hängen geblieben ist. Ne? Also bestimmt auch eben dank der Überschrift, die ja so sehr reißerisch ist. Also da ist hängen geblieben, für Kinder kann es eine Gefahr sein, ein Geschwisterkind zu kriegen. Das kann sie einfach unglücklich machen.
Okay. Da stellt sich aber direkt die Frage, vor allem jetzt hier in unserem Kontext, gibt es denn tatsächlich auch entsprechend viel ausreichend Forschung zum Thema Geschwister, mit der man das beantworten kann? Und seit wann überhaupt beschäftigt sich die Forschung damit?
Ja, also viel würde ich sagen ja, ausreichend würde ich sagen nein, noch nicht. Also Geschwister als Forschungsthema, das haben die Forschenden in Soziologie und Psychologie vor allem in den letzten 20 Jahren erst so richtig für sich entdeckt. Da gibt es also verhältnismäßig wenig Literatur. Man findet auch immer noch mal wieder in den Forschungsarbeiten Rückgriffe auf alte Forschungsergebnisse aus den 80ern und 90ern zum Beispiel, mit der sich die Forschenden jetzt erstmal noch mal kritisch auseinandersetzen müssen. Und noch weniger gibt es übrigens zu solchen Geschwisterkonstellationen wie zum Beispiel Patchwork-Familien, also sowas wie Stiefgeschwister oder Halbgeschwister oder aber auch Zwillinge.
Okay, das sind ja aber Konstellationen, die noch mal jede Menge Extras mitbringen. Die lassen wir heute erstmal außen vor, oder?
Ja, genau. Das ist nochmal ein anderes Thema. Also bei Stiefgeschwistern spielt ja häufig auch noch sowas wie ein Trauma mit rein. Mhm, genau. Also die Trauer über die Trennung der Eltern, die da vielleicht noch vorhanden ist. Und Zwillingsforschung, auch super interessant.
Total, glaube ich.
Können wir auch gerne nochmal eine extra Folge zu machen, finde ich. Aber das ist eben auch nochmal ein ganz anderer Angang. Mhm.
Welche Parameter untersucht die Forschung überhaupt? Zu der Frage, wie prägen uns unsere Geschwister? Wonach wird da systematisiert?
Also bisher wird vor allem in vier Bereichen untersucht, inwiefern Geschwister uns prägen. Da geht es einmal um die Geschwisterformation, also die Geburtsrangfolge, Erstgeborene, Sandwichkinder, jüngstes Kind und so weiter. Dann die Anzahl der Geschwister, der Altersabstand zwischen den Geschwistern und die Zusammensetzung der Geschlechter der Geschwister.
Dann fangen wir mal an mit den Geschwisterformationen.
Gerne. Ich würde da ganz schnell noch mal eine Einschränkung machen wollen vorab. Wir sprechen heute auch nicht über Familien, in denen zum Beispiel ein Kind chronisch krank ist, weil das ja auch echt eine Ausnahmesituation ist. Und es dreht sich vor allem um Familien in der westlichen Welt, weil es da auch noch deutliche Unterschiede gibt zwischen Geschwistern in verschiedenen Kulturen.
Okay, und in unserer Kultur muss ich auch gleich noch mal eine Fußnote dran setzen. Liebe Leute, alles, was ihr hier hört, könnte dazu passen, was ihr zu Hause so erlebt mit euren Kindern oder selbst als Kinder erlebt habt. Kann aber auch sein, dass ihr sagt, hä, bei uns ist das alles ganz anders. Weil es hat ja jeder so seine eigenen Beobachtungen dazu. Also ein klassischer Fall von ein Thema, bei dem wir 80 Millionen Experten, Expertinnen da draußen haben im Land. Und ich habe mich ja auch ein kleines bisschen eingelesen und ich kann genau das sagen, tatsächlich bei uns zu Hause, also als ich klein war, da passen all die ganzen Klischees so gar nicht.
Okay, interessant. Aber ja, tatsächlich 80 Millionen ExpertInnen und viele, viele Leute, die ja auch mittlerweile im Internet Beobachtungen aus Familien teilen, die man dann sieht. Das fand ich ganz witzig, habe ich neulich auch tatsächlich zufällig oder weil ich in meinem Handy einmal zu oft Geschwister eingegeben habe, keine Ahnung, ein Video auf Instagram gesehen, das so diesen typischen Unterschied zeigt zwischen dem ersten braven Kind und dem zweiten wilden Kind, das ständig irgendwo runterspringt und. Also so Vergleichsvideos. Kind 1 sitzt so vorbildlich am Tisch und isst mit Messer und Gabel, so ohne sich zu bekleckern. Und Kind 2 schlürft irgendwie währenddessen so den Joghurt mit dem Mund direkt vom Boden. Ja, also solche Beobachtungen wie im täglichen Leben, die werden in der Forschung natürlich so ein bisschen anders gemacht. Mhm. Und es ist leider auch dann ein bisschen komplizierter und die Ergebnisse gehen auseinander und es bleiben hier und da noch ein paar Fragezeichen. Aber lass uns mal versuchen, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen heute.
Alles klar. Wo fangen wir an? Erstgeborene, der Reihe nach.
Sehr gern.
Ich nenne mal das Klischee. Erstgeborene, hast du eben schon angedeutet, sollen besonders brav, besonders verantwortungsvoll sein. Kann ich so schon mal nicht bestätigen, anekdotisch. Weder aus meiner Kindheit noch bei meinen eigenen Kindern heute. Also auch nicht das komplette Gegenteil, aber wirklich kein besonderer Faktor.
Bei uns schon. Liegt vielleicht auch so ein bisschen am Alter, die sind 5 und 2. Mhm. Aber das ist auch tatsächlich was, was mich gerade immer so ein bisschen zweifeln lässt, so an meinem eigenen Elternsein. Also mache ich da alles richtig? Ich habe da schon so ein bisschen Panik, dass ich da so Stereotype weitergebe. Denn mein ältestes Kind ist ein Mädchen. Mhm. Und es gibt das sogenannte Eldest-Daughter-Syndrom. Unter diesem Begriff haben im Netz in den letzten Jahren viele dann meist erwachsene Töchter schon ihr Leid geklagt, dass sie ganz viel mithelfen mussten in der Familie, dass sie extrem viel Verantwortung hatten, dass sie es allen recht machen mussten und von ihnen sowas gefordert wurde wie, sie müssen ganz viel übernehmen mit den kleineren Geschwisterkindern, sie sind so das Vorbild.
Mhm. Aber deine Tochter, du hast es ja gesagt, 5, ja. Die ist schon auch wenn sie die ältere ist, noch sehr klein. Also so viel kann man da vielleicht ja noch gar nicht drüber sagen. Das kann sich auch alles noch verändern.
Ja, das stimmt total. Und wahrscheinlich habe ich da auch so ein bisschen zu viel Bedenken. Aber das
zu
lässt
viel
mich,
gelesen.
Ja, vielleicht. Das lässt mich da aber auf jeden Fall schon auch so ein bisschen hingucken.
Mhm, verstehe.
Aber dieser Begriff Eldest-Daughter-Syndrom, der ist auch nicht offiziell anerkannt in der Geschwisterforschung. Also das ist nichts, was jetzt als offizielle psychiatrische Diagnose oder wirklich als Syndrom gilt. Ganz im Gegenteil, es gibt auch mehrere Studien, die keinen Zusammenhang zwischen dem Status als erstgeborene Tochter und der Persönlichkeit oder der Entwicklung des Charakters sehen.
Okay, können wir schon mal eine Sache festhalten.
Genau.
Gibt es denn aber eigentlich irgendeinen Forschungsstand, der solche Vorstellungen stützt, dass die Geburtsrangfolge einen Einfluss hat auf die Persönlichkeit, auch wenn er vielleicht mittlerweile als überholt gilt? Aber gab es das mal?
Ja, den gibt's. Dass die Geburtsrangfolge den Charakter prägt, das wurde sehr lange angenommen. Das geht vor allem auf einen US-Psychologen zurück. Frank Soloway, der hat 1996 das Buch veröffentlicht, Der Rebell der Familie, Geschwisterrivalität, kreatives Denken und Geschichte. Und darin gibt es die Theorie, dass Geschwister verschiedene Nischen besetzen, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Diese Theorie ist aber eigentlich schon ziemlich lange einigermaßen umstritten in der Wissenschaft und es gibt seitdem auch echt einige dem widersprechende Studien.
Okay, einige. Das heißt aber auch ganz widerlegt werden konnte sie auch wiederum nicht.
Nee, es ist alles so ein bisschen verworren. Aber man geht heute tatsächlich in der Psychologie größtenteils davon aus, dass jedes Kind von Geburt an sein eigenes Temperament hat und das beeinflusst dann auch die Beziehung zu den Geschwistern und den eigenen Charakter und nicht so sehr die Position in der Geburtsrangfolge. Mhm. Abgesehen davon muss man ja auch immer sehen, dass Erwachsene, die in den 90er Jahren untersucht wurden, die waren eben auch Kinder ihrer Zeit. Ne?
Das dachte ich ehrlich gesagt auch gerade, dass Geschlechterrollen zum Beispiel, du hast ja auch schon Eldest-Daughter-Syndrom, Mädchen,
genau.
Junge angesprochen, dass die natürlich in der Erziehung früher vermutlich viel deutlicher eingeflossen sind als heute.
Ganz genau. Das heißt, es war wohl auch wahrscheinlicher, dass eine Tochter vor 30 bis 50 Jahren einfach noch eher ihrer Mutter nacheiferte als ihrem Vater. Und das ist dann auch wieder das, wo ich aufatme mit meiner Angst. Ich würde meine Tochter da aktiv irgendwo hindrängen, mir irgendwie zu helfen. Dass ich denke, naja, ich versuche ja jetzt eigentlich auch genau das Gegenteil zu machen und das eben genau nicht von ihr zu erwarten.
Okay, das ist jetzt aber die Rolle der Eltern. Aber wenn wir nochmal auf die Geschwister untereinander gucken, dann kann man natürlich schon auch allein mit gesundem Menschenverstand erahnen, dass Geschwister so ganz grundsätzlich Einfluss aufeinander haben können in puncto Persönlichkeitsentwicklung, weil man zum Beispiel als jüngerer Bruder dem Älteren nacheifert und zum Beispiel auch Fußball spielt oder Gitarre lernen will, sowas bei uns, oder sich gerade andersrum von ihm abgrenzen will und sich deshalb ganz andere Interessen bewusst sucht oder unbewusst. Das wäre dann allerdings, wenn ich so nachdenke, auch so ein Moment, wo Eltern wahrscheinlich gerne mal sagen, ah, der Älteste, der ist der Kreative, das passt in die und die Schublade, in das und das Klischee. Oder die Jüngste ist die Sportliche. Dabei ist da vielleicht auch ganz viel Zufall im Spiel.
Mm, ja, genau. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zu sowas wie den Tücken der Forschung, so würde ich das mal nennen. Ich habe nämlich mit einer Psychologin gesprochen, die sehr wohl Daten dazu hat, die zwar noch nicht veröffentlicht sind, aber nach denen sieht es so aus, als gäbe es doch typische Muster je nach Rangfolge. Nämlich, jüngere Geschwister sind ein bisschen extrovertierter und geselliger als die Eltern.
Jetzt doch.
Ja, aber wart's ab. Das ist nämlich ein super Beispiel für so einen Verzerrungseffekt. Die Wissenschaftlerin heißt Julia Rohrer, ist Psychologin an der Uni Leipzig und sie hat sich Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren angeguckt. Auf, Achtung, Grundlage der Einschätzung ihrer Eltern.
So, und jetzt ist quasi wieder die Frage, okay, was bedeutet das? Meine persönliche Interpretation von diesem Befund ist, dass es vielleicht gar nicht so sehr die Extraversion oder die Geselligkeit an sich ist, sondern natürlich sehen Eltern ihre Kinder oft zusammen, vor allem wenn sie Kinder sind. Und da ist die Situation natürlich asymmetrisch, weil das ältere Geschwisterkind hat halt ein jüngeres Geschwisterkind. Das ist irgendwie uncool, mit jüngeren Geschwisterkindern zu spielen. Das jüngere Kind hat ein älteres Kind und das ist eigentlich immer cool. Und auch die Freunde vom älteren Kind sind immer cool. Und ich sehe das schon bei meinem Kleinen, der im Prinzip jetzt 3 ist. Und die Freundinnen von der großen Schwester, die sind so cool. So. Und da rennt er die ganze Zeit hinterher. Und das, auf mich wirkt das auch so, als wäre er deutlich geselliger als seine große Schwester. Aber ich vergleiche sie natürlich im Prinzip in unterschiedlichen Situationen, nämlich einmal meine Erstgeborene im Umgang mit kleineren Kindern und mein Zweitgeborene im Umgang mit größeren Kindern. Und das vielleicht verstärkt das einfach die Wahrnehmung an der Stelle, dass es da einen großen Unterschied gibt.
Das ist ganz spannend, dass sie da in ihren eigenen Daten den Verzerrungseffekt identifiziert und benennt. Also natürlich ein Ausweis für wirklich seriöse Forschung, muss man mal sagen. Ja. Aber nochmal zur Sicherheit. Also da haben die Eltern ihre Kinder eingeschätzt, beziehungsweise ihren Charakter. Und dadurch entsteht dieser Verzerrungseffekt, weil der Effekt überbewertet wird, der vielleicht auch ganz andere Gründe hat, wie das Coolsein der älteren Geschwister.
Ganz genau. Und eigentlich, sagt sie, sind das Beste, was die Psychologie da in diesem Gebiet zu bieten hat, zumindest bei der Befragung von Erwachsenen, eben die Selbstberichte.
Wir haben auch einige wenige Studien, wo zum Beispiel PartnerInnen die Persönlichkeit einschätzen. Das ist im Prinzip auch eine relativ gute Quelle, insofern als dass dann zumindest die Person wahrscheinlich nicht auf die Idee kommt, irgendwie die Partnerin mit der Schwester zu vergleichen oder so. Das heißt, da haben wir zumindest diese Stereotype nicht drin. Da kommt dann tatsächlich auch nicht viel raus im Schnitt, also eigentlich gar nicht. Aber es gibt eben nicht so viele Studien, die das machen, einfach weil es aufwendiger ist, im Prinzip noch eine dritte Person ranzuziehen, um die Persönlichkeit zu berichten.
Das ist ja eigentlich ein Knackpunkt in dieser Frage, die wir jetzt hier schon eine Weile am Wickel haben. Wie aussagekräftig ist die Geschwisterforschung überhaupt? Wenn Leute in Fragebögen über sich selbst Auskunft geben, also über ihre eigene Persönlichkeit, dann ist das ja auch nur bedingt aussagekräftig. Stichwort soziale Erwünschtheit. Ich verzerre ja meine eigene Wahrnehmung über mich wahrscheinlich auch unbewusst.
Ja, ich sehe und teile auch deine Skepsis, die habe ich tatsächlich auch. Da habe ich auch nochmal bei Julia Rohrer nachgefragt, weil ich dachte, na ja, was da wohl jemand über sich selber so schreibt und wie ehrlich die Leute dann sind. Sie arbeitet nämlich vor allem mit solchen Selbstberichtsfragebögen in ihrer Forschung und ich habe mir das deswegen nochmal genauer erklären lassen von ihr.
An der Stelle wäre es dann im Prinzip sehr hilfreich oder ein bisschen besser, wenn man im Prinzip vielleicht eine Außenwahrnehmung der Persönlichkeit hatte. Das wurde in der Geschwisterforschung auch angewendet, leider in einer etwas unglücklichen Form, dass es oft so war, dass Personen zum Beispiel einfach ihre eigene Persönlichkeit berichten und dann die Persönlichkeit ihrer Geschwister. Und das ist insofern wieder problematisch, als dass man im Prinzip danach fragt, dass die Stereotype direkt mit einfließen. Und da findet man dann auch Sachen und das ist aber dann unklar im Prinzip, wie es zu interpretieren ist.
Genau, das klang gerade schon an. So können dann eben auch widersprüchliche Ergebnisse entstehen, weil die Studien unterschiedlich gemacht sind und entsprechend unterschiedlich interpretiert werden.
Das alte Dilemma der Psychologie.
Das ist nicht so untypisches Problem für bestimmte Forschungslinien in der Psychologie, dass man im Prinzip also erstmal wahnsinnig viel Forschung hat, die auch weit zurückgeht bis in die 50er Jahre und dann doch auch immer wieder extrem widersprüchlich. Wir haben tatsächlich auch eine Studie, wo wir das so ein bisschen adressieren, woran das liegen könnte. Ich glaube, es liegt einfach daran, also erstmal kann man Geschwister in wahnsinnig vielen Persönlichkeitsmerkmalen vergleichen. Man kann erheben, was man möchte, Hobbys, Interessen, Persönlichkeit und so weiter. Und dann kann man im Prinzip sehr, sehr viel rumrechnen. Und wenn man irgendwas findet, kann man eigentlich immer eine Geschichte draus spinnen. Also egal, in welche Richtung es geht, man findet schon immer irgendwie eine plausible Erklärung. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem in der Psychologie, dass man sich im Nachhinein immer alles erklären kann. Aus der Forschungsperspektive bedeutet es aber auch, dass viele der Befunde vielleicht eher falsch positive Befunde sind. Also in Wirklichkeit sprechen die Daten vielleicht eher dafür, dass es gar keine großen Effekte gibt. Aber man hat halt lang genug gerechnet, dass irgendwas rauskam. Was es im Nachhinein tatsächlich einfach frustrierend macht, zu verstehen, was wir jetzt eigentlich wissen oder was wir nicht wissen an der Stelle.
Ja, finde ich auch, klingt frustrierend. Ja, und was dann aus den Ergebnissen gemacht wird, das kann dann auch hier und da mal, ich würde es mal ein mediales Problem nennen sein. Wenn über eine Studie zum Beispiel geschrieben wird, die Geburtsrangfolge hat keinen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der Geschwister, dann ist das ja nicht unbedingt die Aussage der Studie, die dann nämlich wäre, wir haben keinen signifikanten Einfluss der Geburtsrangfolge auf die Persönlichkeitsentwicklung der Geschwister gefunden.
Was eben bedeutet, es könnte ihn aber vielleicht doch geben. Wir haben ihn nur nicht gefunden.
Genau, vielleicht. Ne? Also vielleicht in einem Bereich, der bisher überhaupt noch gar nicht untersucht wurde oder auch in dieser Studie nicht untersucht wurde. Überhaupt hat Julia Rohrer gesagt, dass es einfach schwer ist, da an valide Ergebnisse zu kommen, weil Familien eben so sehr unterschiedlich sind und möglicherweise auch extra darauf achten, zum Beispiel der Erstgeborenen, so wie ich, nicht so viel Verantwortung zuzuweisen, nur weil sie eben das Ältere ist. Und das fand ich auch total interessant. Vergleiche sind da echt allgemein total schwierig. Es ist keine Glaskugel.
Da sind wir aber an einem ganz spannenden Punkt, weil das denke ich ja auch immer. Jedes Sandwich-Kind zum Beispiel war ja eine Zeit lang das jüngste Kind. Also unser mittlerer Sohn war 3 Jahre lang das jüngste Kind, bevor das dritte geboren wurde. Und das wird deshalb, diese Sandwich-Kind-Sache wird irgendwie viel zu oft so gegenwartsbezogen betrachtet, finde ich.
Da spielen einfach wirklich extrem viele Faktoren mit rein, muss man sagen. Und man weiß ja auch nicht, hätte sich jetzt zum Beispiel meine Persönlichkeit nicht vielleicht ganz genauso entwickelt, wenn ich mit Geschwistern aufgewachsen wäre? Wir wissen es nicht.
Oder ganz anders. Das hätte mich jetzt mal interessiert, was aus dir geworden
wäre. Fände ich irgendwie herrlich, das zu wissen. Na ja, gut.
Halten wir mal vorerst fest. Wir sagen ja oft genug hier im Podcast, das ist wissenschaftlich erwiesen, ist ein Satz, den man erstmal als Aufforderung nehmen sollte, nachzufragen, wie genau die Methodik einer Studie war, wo es Limitationen gibt und so weiter. Und das gilt in der Geschwisterforschung offenbar ganz besonders. Psychologische Forschung bringt eben ganz eigene Schwierigkeiten mit sich. Wie sieht's denn bei der Anzahl der Geschwister aus? Gibt's da irgendwie haltbare, belastbare Befunde zur Frage, was macht das mit uns, mit unserer mentalen Gesundheit, unserer Persönlichkeit? Wobei, lass uns vielleicht erstmal anfangen mit ein paar Zahlen. Wie viele Kinder in Deutschland haben überhaupt Geschwister?
3/4 der Kinder, das sind Zahlen von 2022, haben in dem Jahr mit mindestens einem Bruder oder einer Schwester zusammengelebt.
Gar nicht so wenige.
Nee, genau. Also 1/4 der Kinder sind Einzelkinder gewesen. Und jetzt kommen so ein bisschen Zahlen geballt, Obacht. Von diesen Kindern mit Geschwistern hatten etwa 65% ein Geschwisterkind. 25% hatten 2 Geschwisterkinder. Etwa 7% hatten 3 Geschwisterkinder. Und etwa 4% hatten 4 oder mehr Geschwister.
Auch da kann sich jeder mal wieder überprüfen in puncto selektive Wahrnehmung. Ich kenne zum Beispiel total viele Familien mit 3 Kindern. Wahrscheinlich fällt es mir auf, weil wir selber 3 Kinder haben. Weil wenn ich jetzt so lese, 25% hatten 2 Geschwister, sind es so viele auch wieder nicht. Alles klar, ich schmeiß jetzt mal ein weiteres Klischee ins Rennen, das dich erfreuen wird. Not. Wer viele Geschwister hat, hat ein besseres Sozialverhalten.
Tja, wart's ab, würde ich sagen. Also ob jetzt die Zahl der Geschwister wirklich einen Einfluss auf zum Beispiel den Charakter der Menschen hat, das war lange umstritten. Dann erschien aber 2024 eine groß angelegte psychologische Studie von 2 kanadischen Teams, die tatsächlich einen Zusammenhang mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen ausgemacht haben. Da wurde das Persönlichkeitsprofil von etwa 75.000 Teilnehmenden untersucht via Online-Fragebogen und der war unterteilt in 5 Dimensionen. Nämlich Ehrlichkeit, Bescheidenheit als Persönlichkeitsmerkmal, Emotionalität, Extraversion, Verträglichkeit das ist so ein bisschen ein schwammiger Begriff, aber das meint so das Gegenteil von Wut, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für Erfahrungen. Und in der Kategorie Ehrlichkeit, Bescheidenheit haben sie höhere Mittelwerte gefunden bei Kindern mit mehreren Geschwistern. Und da gab es auch höhere Werte beim kooperativen Verhalten. Also da schien der Einfluss bei diesem Faktor noch stärker zu sein als die Position der Kinder in der Geburtenreihenfolge. Und die PsychologInnen, die die Studie gemacht haben, die schließen daraus, dass es eben einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen dem Aufwachsen mit vielen Kindern als Geschwister und einem kooperativen und offenen, extrovertierten Verhalten.
Das passt eigentlich zu dem Klischee, was ich gerade genannt habe.
Genau, das passt. Und sie spekulieren dann auch, dass es eben daran liegen kann, dass man mit mehr Geschwistern ja eben auch häufig kooperativer sein muss, nicht egoistisch sein kann in vielen Situationen.
Klingt irgendwie total plausibel. Ich höre aber irgendwie ein Aber kommen bei dir.
Ja, das stimmt. Das hörst du richtig raus. Heute gibt es tatsächlich viele Abers. Darüber habe ich auch mit Julia Rohrer von der Uni Leipzig gesprochen. Sie hat die Studie nämlich begutachtet. Und sie sieht da, wenn es um die Anzahl der Kinder und die Folgen davon geht, Probleme mit dem kausalen Zusammenhang. Sprich, ob es da wirklich eine Ursache-Wirkung-Beziehung gibt.
Aus meiner Sicht ist hier das Problem wirklich, dass das schwer zu interpretieren ist, weil beispielsweise natürlich Personen mit mehr Geschwisterkindern aus größeren Familien kommen per Definition und das sind tendenziell eher religiöse Familien und die haben vielleicht auch einfach im Schnitt andere Werte und so weiter.
Also in der Studie geht es bei größerer Anzahl von Geschwistern nicht um 3 Geschwister wie bei euch, sondern eher um 5 und mehr Geschwister.
Okay, das mit dem Religiösen hätte mich sonst an der Stelle doch ein bisschen verwundert.
Das heißt, ich finde es plausibel, dass das einen Effekt hat oder auch haben muss im Prinzip. Alleine im kognitiven Bereich, weil irgendwie Ressourcen anders verteilt werden müssen und so weiter. Es ist tatsächlich nur schwer, die Unterschiede, die man dann vielleicht deskriptiv beobachtet in manchen Bereichen, tatsächlich zu interpretieren. Liegt das jetzt an der Anzahl der Geschwister? Oder liegt das daran, dass Familien, die viele Kinder haben, einfach von vornherein anders sind, sodass es schwerer zu vergleichen wird und damit auch schwerer rauszufinden, was jetzt eigentlich die Effekte von den Geschwistern sind und was vielleicht ganz andere Faktoren sind.
So, und um das nochmal komplizierter zu machen, es gibt noch eine aktuelle Studie aus den USA, die zu dem Ergebnis kommt, das dem Ganzen offenbar widerspricht. Nämlich, dass es Jugendlichen mit 2 oder mehr Geschwistern im Vergleich zu ähnlich alten Kindern, die nur ein Geschwisterkind oder gar keins haben, mental schlechter geht. Dass sie eher sowas wie depressive Symptome haben. Da wurden jeweils 9000 chinesische und US-amerikanische 8-KlässlerInnen per Fragebogen befragt und dann dadurch eben ihre mentale Gesundheit bewertet. Und die Forschenden sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es sowohl in den USA als auch in China denjenigen Kindern mental besser ging, die keine Geschwister hatten oder nur 1. Und dabei machen sie noch einen Zusatz. Je kleiner nämlich der Altersunterschied zwischen den Kindern war, desto schlechter ging es ihnen. Und sie beziehen sich dabei auf die Ressourcenverteilungshypothese.
Also dass Geschwister um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern kämpfen im Sinne einer begrenzten Ressource.
Genau. Und Geschwister mit geringem Altersabstand, die haben vielleicht noch ähnlichere Bedürfnisse und die konkurrieren daher noch stärker miteinander. Aber, es kommt wieder ein Aber. Was man da eben nicht rausrechnen kann, sind ja neben dem Faktor Anzahl der Geschwister auch sowas wie finanzielle Verhältnisse der Familien.
Das wollte ich gerade fragen, weil ich habe schon, als du die Länder genannt hast, in denen geforscht wurde, gedacht, da gibt es ja auch möglicherweise kulturelle Einflüsse. Also wie gut geht es überhaupt großen Familien in bestimmten Ländern? Ne? Womöglich gibt es ja eine Korrelation zwischen sozioökonomisch schwierigen Lebensumständen und Kinderreichtum beziehungsweise kürzere Altersabstände zwischen den Geschwistern.
Ja, es gibt da einfach wirklich viele Faktoren, die damit reinspielen können. Es kann ja theoretisch auch belastend sein für die Kinder, wenn kein Geld da ist, zum Beispiel für Hobbys für alle Kinder. Oder sich viele Kinder ein einziges Zimmer teilen müssen oder auch allgemein sehr wenig Platz in der Wohnung ist und man sich nicht zurückziehen kann zum Beispiel. Oder ja eben auch finanzielle Mittel einfach, um irgendwie so eine Ausweichmöglichkeit zu schaffen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch bedenken, dass Geschwisterkinder zwar um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern konkurrieren, die schenken sich ja aber selbst gegenseitig auch extrem viel Aufmerksamkeit.
Genau, das, was ich meinte, meine Schwester und ich hatten immer uns, ne? Und je mehr Kinder, muss man auch dann bedenken, gibt es auch zumindest einfach mehr Ansprechpersonen in der Familie, um irgendein konkretes Problem vielleicht mal zu lösen oder sich gegenseitig zu helfen. Also für uns war das tatsächlich auch ein Motiv, mehrere Kinder zu haben, weil es irgendwie einfach schön sein kann, eine größere Herde zu sein, sozusagen.
Schönes Wort, ja. Das ist bei uns tatsächlich auch ähnlich. Deswegen würde ich da den ganzen Abers gerne nochmal einen Eindruck aus der Praxis hinterher schicken, den ich echt interessant fand. Dass es eben natürlich einen Unterschied macht, ob man als Geschwisterkinder zu zweit aufwächst oder zu fünft. Und dazu hören wir jetzt Ines Brockada. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und die Vorsitzende des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Und sie praktiziert, arbeitet also auch mit Kindern und Jugendlichen direkt.
Da werden oft eben auch noch Rollen ganz anders gelebt. Also Koalitionen können wechseln. Also mal mache ich mit dem was, wenn der gerade nicht gut drauf ist, kann ich mit dem anderen was machen. Oder ich verbünde mich mit meiner Schwester, manchmal auch gegen jemanden. Und da ist praktisch wie so eine kleine Gruppendynamik bei den Geschwistern. Und da passiert viel mehr jenseits der Eltern. Das heißt, schon bei zwei Kindern verbringen die Kinder mehr Zeit miteinander als mit den Eltern. Aber je mehr Kinder es werden, desto mehr organisieren die sich auch untereinander. Nicht nur aus praktischen Gründen, sondern weil es eben auch tatsächlich eine eigene Gruppe in der Familie ist.
Also, da bestätigt die Forschung mal was, dass viele Familien wahrscheinlich schon jahrhundertelang instinktiv so leben. Wenn du eine große Familie bist, bist du einfach auch ein großer Sozialverband. Mhm. Und das hat viel Positives. Jetzt waren wir eben schon beim Altersabstand zwischen Geschwistern. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe mir da nie so einen Kopf drum gemacht, was an Familienkonstellation optimal ist und was womöglich nicht. Aber hier bin ich mit im Boot bei dieser Frage. Das kennen nämlich wahrscheinlich viele Eltern. Darüber, wie schnell zum Beispiel das zweite Kind kommen sollte, versuchen viele ja ein bisschen bewusst zu entscheiden. Spielt natürlich auch ein bisschen mit rein, wie schnell mag ich überhaupt wieder schwanger werden? Und wie stressig kann es für Eltern sein, wenn der Altersabstand sehr klein ist und man mehrere sehr kleine Kinder zu Hause gleichzeitig versorgen muss? Aber trotzdem auch die Frage, haben die Kinder eigentlich genug voneinander, wenn sie zu weit auseinander sind?
Genau, die Frage nach dem perfekten Altersabstand, die begegnet mir im Bekanntenkreis auch immer wieder und die taucht auch hier und da in Studien auf. Deswegen habe ich da auch nochmal nachgefragt bei der Frau aus der Praxis, nenne ich sie jetzt mal, was sie sagt, ob es denn für Kinder sowas wie einen idealen Altersabstand gibt, mit dem es allen Geschwisterkindern irgendwie am besten geht.
Das ist die Ines Brockada.
Ganz genau.
Anthropologisch würde der Mensch ungefähr 3 Jahre plus minus Altersabstand haben. Wenn also keine Kultur drüber gelegt wird, ja, und lange gestillt wird und die, keine Geburtenkontrolle existiert. Das ist auch sehr vernünftig, hat das die Biologie eingerichtet, weil so mit 3 Jahren ist das erstgeborene Kind ja schon in einem Zustand relativer Selbstständigkeit. Bei uns in unserer Kultur ist es meistens in der Kita und dadurch ist, sagen wir mal, der eigene Lebensraum und auch die Möglichkeit, sozusagen das zu verarbeiten, dass es jetzt nicht mehr das Einzelkind ist, einfach entwicklungspsychologisch auch besser möglich.
Und wenn der Altersabstand geringer ist, dann, sagt sie, sind die Kinder eben einfach oft selbst noch bedürftig, noch mehr Baby. Mhm. Und dann kann eben auch das Verständnis noch nicht so da sein für das, was da gerade passiert, dass es jetzt da ein neues Baby gibt.
Gerade wenn die anderthalb Jahre unter anderthalb Jahren Abstand sind, dann spricht man sogar von Pseudozwillingen. Das heißt, die gleichen sich dann in ihrem Entwicklungsstand an im Verlauf, sodass sie mit 3, 4 Jahren oft gar nicht mehr zu unterscheiden sind vom Entwicklungsstand, weil das Erstgeborene eben noch gar kein eigenes Ich hat, wenn das Zweite geboren wird und noch gar kein Ich-Konzept und noch keine Vorstellung von sich selbst. Und deshalb ist es also ein sehr enger Geburtsabstand, dann so ein bisschen zwillingsähnlich. Und wenn es 7 und mehr Jahre sind, bei uns in unserer Kultur ist das der Schuleintritt, aber es ist auch ansonsten entwicklungspsychologisch so der Weg in diese Peer-Gesellschaft hinein. Das heißt, man beschäftigt sich mehr mit Gleichaltrigen, misst sich an Gleichaltrigen, geht in Wettbewerb mit Gleichaltrigen. Und dann hat man eben oft nicht mehr so Interesse an dem Baby, obwohl oft die Liebe von der Mutter zu dem Baby auch imitiert wird und auch eine Fürsorgebereitschaft eher das jüngere Kind oder das nachgeborene Kind auch ein bisschen bemuttern.
Aber was sagt uns das alles jetzt über die Frage nach dem idealen Altersabstand, was Persönlichkeitsentwicklung und mentale Gesundheit angeht?
Also generell würde ich jetzt nach allem, was ich so dazu gelesen und gehört habe, sagen, dass PsychologInnen tatsächlich einen Altersabstand von etwa 3 Jahren als hilfreich ansehen, damit eben zu große Rivalität vermieden wird, weil man eben nicht mehr um die gleichen Ressourcen konkurriert als Kinder. und um damit auch die Bindung zwischen den Kindern tatsächlich zu fördern.
Ist ja auch was, was für viele Eltern am bequemsten ist. Also bequemer als ein sehr kurzer Altersabstand.
Genau. Und eine US-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ein Abstand von 2 bis 4 Jahren eben besonders gut auch ist für die Lernentwicklung der Geschwister und die Kinder dann auch bessere schulische Leistungen zeigen später, weil Eltern mehr Zeit haben für Dinge wie Vorlesen. Das ist so ihre Schlussfolgerung daraus. Mhm. Und wenn der Altersabstand sehr groß ist, geht man davon aus, dass die Kinder praktisch aufwachsen wie Einzelkinder. Was natürlich auch wieder Vor- und Nachteile haben kann. Zum Beispiel mehr Empathie für das jüngere Baby, was dann da kommt. Man versteht ja einfach alles, was dann passiert. Aber eben auch die Möglichkeit für weniger gemeinsames Spielen.
Dann fehlt uns in der Reihe der möglichen Einflüsse noch das Geschlecht der Geschwister.
Genau, und das ist auch total spannend. Das wird tatsächlich auch schon etwas länger erforscht und dazu gab es bis vor kurzem, möchte ich schon mal anteasen, 2 gegensätzliche Theorien, die sich dazu rausgebildet haben.
Here we go again.
Genau. Und diese beiden Theorien kann man zusammenfassend beschreiben als imitieren oder Abgrenzung. Also Abgrenzung wäre die Theorie der Geschwisterdifferenzierung. Da gehen die ForscherInnen davon aus, dass Menschen, die ein gegengeschlechtliches Geschwisterkind haben, die spezifischen bzw. stereotypischen, sage ich jetzt mal, Merkmale des eigenen Geschlechts noch verstärken. Mhm. Also Männer, die mit einer oder mehreren Schwestern aufwachsen, die entwickeln demnach eher als typisch männlich gelesene Persönlichkeitsmerkmale.
Bei Abgrenzung und imitieren?
Genau.
Wäre dann ein Junge, würde er typisch weiblich gelesene Eigenschaften übernehmen.
Genau, das wird dann auch als die Theorie vom sozialen Lernen bezeichnet. Mhm. Die Geschwister nähern sich einander eher an, also sowas wie Stereotyp, ne? Das Mädchen wird dann total wild oder der Mann, der mit der Schwester aufwächst, der ist besonders einfühlsam, so in die Richtung.
Wäre das schön, wenn wir noch in so einer Klischee-Welt leben würden, oh mein Gott.
Ja, weiß ich jetzt nicht so.
Nee, war auch eher Ironie.
Genau, und dazu gab es auch recht einige Studien und keinen wirklichen wissenschaftlichen Konsens, inwiefern nun das Geschlecht des Geschwisterkindes Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder hat oder ob überhaupt.
Es könnte sich ja theoretisch auch noch ändern im Laufe des Lebens, kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel erst ein paar Jahre imitieren, dann in der Pubertät beginnt das Abgrenzen oder so. Aber wie auch immer, ich vermute mal ganz stark, dass du dich mit die einen sagen so, die anderen so nicht zufrieden gegeben hast.
Nee, genau. Julia Rohrer, die Psychologin von der Uni Leipzig, die hat mit einem Team, wie sie das so genannt hat, mal versucht, da so ein bisschen aufzuräumen in diesem Gebiet. Und sie haben so viele Daten wie möglich zusammengetragen, wie sie finden konnten, auch aus vielen internationalen Studien. Und dann eben so breit wie möglich geschaut, ob es Effekte gibt im Erwachsenenalter bei Menschen, die entweder mit Bruder oder mit Schwester aufgewachsen sind.
Was wir im Prinzip gemacht haben, ist, wir haben uns gesagt, okay, man braucht sehr, sehr große Datensätze, um solche Effekte zu untersuchen, weil wenn es Effekte gibt, dann sind sie wahrscheinlich klein, dann sind sie wahrscheinlich auch heterogen. Und wir haben im Prinzip am Ende 12 solcher großer Datensätze gefunden, die aus 9 verschiedenen Ländern kommen, darunter auch Deutschland, aber zum Beispiel auch die USA, China, Mexiko, Australien und so weiter. Und dort wurde jeweils die Persönlichkeit erhoben, also verschiedene Selbstberichtsmaße, aber auch zum Beispiel so kleine Lotterieaufgaben, wo man sagen muss, welche Lotterie man bevorzugen würde, was uns Aufschlüsse über Risikobereitschaft geben soll.
Also das war eine Meta-Analyse, in die viele Daten zur Selbsteinschätzung von Befragten eingeflossen sind. Aber in manchen Studien, die da drin waren, sollten die auch so Gambling-Fragen beantworten. Also sinngemäß, lieber Jahreslos der Fernsehlotterie oder Roulette spielen zum Beispiel.
Genau, ja. Bei solchen Fragen erhofft man sich einfach, dass es dann eine akkuratere Antwort gibt, ne? Als wenn man die Leute einfach fragt, sind sie so ein bisschen risikobereit, mittel oder stehen sie total auf Risiko?
Nee, ich voll, weil voll mutig.
Total.
Und was wir gemacht haben ist, wir haben im Prinzip separat geschaut nach den Effekten vom Next jüngeren Geschwisterkind, also sind Personen mit einer nächstjüngeren Schwester im Vergleich zum nächstjüngeren Bruder unterschiedlich und das nochmal aufgeteilt für Frauen und für Männer. Und dann haben wir auch nochmal geschaut nach dem Effekt vom Next älteren Geschwisterkind.
Sie haben also die Daten genommen von zum Beispiel Frauen, die einen nächstjüngeren Bruder haben und die von Frauen mit einer nächstjüngeren Schwester und haben dann da geguckt, ob die sich im Mittel unterscheiden in einem bestimmten Persönlichkeitsmerkmal, eben der Risikobereitschaft eben zum Beispiel, bei der Geduld, bei Offenheit, was auch immer. Mhm. Und die Forschenden haben dazu auch noch einen Index für eben typisch weibliche und typisch männliche Persönlichkeitsmerkmale erstellt und das auch mit untersucht.
Und was kam raus?
Nichts.
Ah, danke. Ja gut, dann können wir ja auch hier den Laden langsam dicht machen. Nee, aber mal im Ernst, das ist ja auch eine Erkenntnis in der Wissenschaft, wenn man sagen kann, es ist kein Effekt sichtbar. Also das ist durchaus ein relevanter Befund. Aber trotzdem so, für Laien klingt das natürlich absolut unglamourös.
Total. Ich finde das auch im ersten Moment jedes Mal total frustrierend, wenn ich sowas höre. So kam einfach nichts raus. Aber genau, deswegen würde ich das gerne auch nochmal Julia Rohrer selbst erklären lassen.
Wir finden tatsächlich unterm Strich nichts. Also wir finden da keine reliablen Befundmuster in keine der beiden Richtungen. Und das ist auch wirklich relativ konsistent über Länder hinweg. Woraus ich jetzt an der Stelle schlussfolgern würde, also zumindest im Hinblick auf die Persönlichkeit im Erwachsenenalter, scheint es keinen Effekt zu haben.
Also insgesamt legt die Studie eben nahe, dass weder das Geschlecht eines jüngeren noch das eines älteren Geschwisterkindes sich in wirklich systematischer Weise auf die Persönlichkeit der befragten Personen ausgewirkt hat, die sie dann im Erwachsenenalter haben.
Mhm. Also ob jemand einen Bruder oder eine Schwester hat, hat keine signifikanten kausalen Auswirkungen, jedenfalls in Hinsicht auf die untersuchten Charakterzüge. Ne?
Genau, das bedeutet wieder nicht zwingend, dass das Geschlecht der Geschwister überhaupt gar keine Rolle auf die Persönlichkeitsentwicklung hat. Es kann Einflüsse geben, die bisher einfach nicht untersucht wurden.
Das heißt, bei der Frage, was machen Geschwisterformationen, Altersabstand, Geschlecht und so weiter mit psychischer Gesundheit und Persönlichkeit, müssen wir sagen, es gibt bislang nichts an wissenschaftlich erkennbaren Einflüssen. Nirgends?
Ja, doch, jein, würde ich mal sagen. Es gibt kleine Effekte in Sachen Intelligenz tatsächlich. Mhm. Es gibt einige Studien, die belegen, dass erstgeborene Kinder ihren jüngeren Geschwister da etwas überlegen sind.
Na toll, ich bin die jüngere Schwester, das höre ich ungern. Kann es nicht auch sein, dass Jüngere da die Nase vorn haben, weil sie durch ältere Geschwister schneller lernen? Hätte ich jetzt auch vermutet eigentlich.
Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, aber nee, das scheint tatsächlich andersrum zu sein.
Interessant.
Man muss aber sagen, dass da wirklich nur sehr, sehr kleine Effekte gefunden wurden. Und es eben auch hier wieder nicht deterministisch ist. Also sprich, in vielen Familien ist es auch andersrum. Ne?
Was heißt klein in dem Fall?
Das heißt, es geht da verschiedenen Studien zufolge um einen Intelligenzquotient, der bei Erstgeborenen etwa 1 Prozentpunkt über dem der nachfolgenden Geschwister liegt. Also die kognitiven Fähigkeiten sind im Schnitt wirklich minimal besser. Und mit jedem weiteren Geschwisterkind nimmt der IQ danach um 1 bis 2 Punkte ab.
Nicht so wahnsinnig viel.
Nee.
Das ist der eine Befund, der ist wirklich reliabel tatsächlich in westlichen Datensätzen. Was wir zum Beispiel in deutschen Daten sehen, ist es 60-40. Das heißt aber auch, dass in 40% der Familien das später geborene Kind das Klügere ist. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt lustig machen könnte über später geborene Kinder, weil sie irgendwie dümmer wären, sondern wir reden hier über sehr kleine Effekte.
Es gibt
40%,
Hoffnung für dich.
Ja, liebe Grüße an meine Schwester, da hast du's. Aber ernsthaft, wenn der Unterschied so klein ist, dann merkt man das ja vermutlich im Alltag gar nicht wirklich.
Genau.
Aber woran kann der Unterschied denn liegen?
Ja. Und da habe ich bisher nur Ideen zugelesen. Am meisten geht es da darum, dass die Erstgeborenen womöglich noch von sowas wie der geballten Aufmerksamkeit ihrer Eltern in den ersten Lebensjahren profitieren.
Ganz viel vorlesen, wenn es gut läuft.
Genau, also da eine stärkere kognitive Stimulation, wird das genannt, eben erhalten haben. Und dann mit dem nächsten Kind hat man ja auch als Eltern einfach nicht mehr so viel ungeteilte Zeit für ein Kind. Da habe ich mich neulich auch so ein bisschen selber ertappt bei der Recherche, dass ich dachte, zum Beispiel bei meiner ältesten Tochter, war ich total hinterher, dass sie die Farben lernt. Ne? Und es hat mich total gestresst, als sie mit 2 schon ziemlich viele Farben konnte, aber sie hat immer Blau und Grün verwechselt und Schwarz und Weiß. Und ich habe das ewig mit ihr geübt, weil mir das total wichtig war. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass sie das jetzt immer verwechselt. Und jetzt ist mein zweites Kind so in dem Alter, 2. Und verwechselt ständig Blau und Grün natürlich. Und ich glaube, so Farben wie Orange, keine Ahnung, hat er noch überhaupt gar nicht auf dem Zettel. Und ich denke mir, naja, ach ey, komm, er wird es schon irgendwann lernen. Egal.
Das kenne ich. Und wenn du noch mehr Kinder haben solltest, dann irgendwann lernen die Farben halt auch erst mit 10, ist auch wurscht. Ich kenne das jedenfalls. Also die Zeit der Eltern lässt sich ja nicht vermehren. Und ja, man wird natürlich so ein bisschen luschiger, würden wir in Hamburg sagen. Aber andererseits kann ich anekdotisch diese Theorie direkt auch erstmal in Zweifel ziehen. Also wir haben unserem ältesten Sohn natürlich viel vorgelesen, wahrscheinlich mehr als den anderen beiden. Aber die beiden Jüngeren haben trotzdem noch früher als er altersmäßig lesen gelernt, also selbst lesen. Vielleicht, weil die einfach schon viel eher seine Comics in die Hand genommen haben, die dann viel mehr rumlagen, so Comics. Ne? Hatten wir vorher gar nicht so viele, wie wir jetzt haben. Und der Mittlere hat dann zum Beispiel auch mit dem Jüngsten während der Pandemie Schule gespielt, ohne dass wir irgendwas damit zu tun hatten. Die hatten ja Zeit. Also kognitive Stimulation gab es da auch von den Geschwistern. Dann halt ein bisschen anders, aber es gab Stimulation.
Ja, da haben wir es wieder mit diesem Statistik und persönliche Beobachtung. Ne? Das kann natürlich auseinandergehen. Aber ich möchte auch nochmal betonen, der Effekt ist wirklich auch klein. Das meint auch Julia Rohrer, dass man den eigentlich auch fast ignorieren kann, weil der wirklich minimal ist. Was mich dann als Mutter auch schon wieder ein bisschen beruhigt.
So, und jetzt bleibt uns natürlich noch das beliebte Thema Einzelkinder. Und da sitzt das Forschungsobjekt ja direkt vor mir.
Genau, ich habe es ja schon verraten, ich bin Einzelkind und ja, mittlerweile auch total okay damit.
Mittlerweile.
Ja, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Das ist mir erst so richtig aufgegangen oder gewahr geworden nochmal im Zuge dieser Recherche. Da habe ich mich wieder daran erinnert, was ich als Kind teilweise so, also im Grundschulalter hauptsächlich, zu hören bekommen habe. Ne? Also was für krasse Vorurteile es gab und die mir Erwachsene gesagt haben, ne? Also nicht Kinder. Von Eltern, von Freundinnen, die Geschwister haben, die haben mir solche Sachen gesagt wie, ja, man merkt ja gar nicht, dass du Einzelkind bist, du kannst ja auch gut teilen, du bist ja gar nicht verwöhnt, also sowas. Ne? War natürlich total nett gemeint, ne? Also weil Vorurteile positiv widerlegt an mir, aber das hat mir als Kind natürlich trotzdem total eingeredet, Einzelkind ist eigentlich total das Problem, ne? Einzelkind zu sein. Das, obwohl ich selber überhaupt gar kein Problem damit hatte.
Und es ist natürlich auch ein Stigma, was sich echt lange gehalten hat und vielleicht auch immer noch hält. Einzelkinder sind verwöhnt, einsam, haben weniger soziale Kompetenzen, habe ich vorhin auch nochmal schön wiederholt, dieses Klischee. Einfach, weil sie das zu Hause nicht lernen. Und dann sind sie womöglich am Ende narzisstisch.
Ja.
For the record, Beke, eindeutig nicht narzisstisch. Kann ich bestätigen.
Schön, vielen Dank. Ja, aber tatsächlich, die Vorurteile gibt es ja immer noch, ne? Aber herrlicherweise, liebe Einzelkinder, sind die meisten von ihnen mittlerweile widerlegt und Einzelkinder kommen heute deutlich besser weg.
Aber ich möchte trotzdem nochmal ketzerisch fragen und jetzt auch gar nicht als böse gemeinte Frage. Man hat als Kind ohne Geschwister natürlich nicht automatisch den ganz ungefilterten sozialen Input durch andere Kinder zu Hause. Also den, der nicht pädagogisch motiviert ist, sondern ganz von selber kommt. Wirkt sich das denn gar nicht aus? Weil es könnte sich ja auch positiv auswirken, dass da irgendwelche unangenehmen Einflüsse halt wegbleiben.
Ja, das stimmt. Dazu gab es bereits in den 80er Jahren zwei psychologische Studien aus den USA, bei denen Einzelkinder und Geschwisterkinder untersucht wurden und bei denen keine signifikanten Unterschiede in den untersuchten Charaktereigenschaften gefunden wurden. In einer der Studien schnitten Einzelkinder sogar, Achtung, besonders sozial ab. Die Überlegung war damals, dass das daran liegen könnte, dass sie eben besonders daran interessiert sein könnten, Freundschaften außerhalb der Familie zu schließen. Also, wenn man das gemein ausdrücken müsste, so ein bisschen aus der Not herausgeboren.
Aber und vor allen Dingen auch freiwillig, ne? Der Bruder zu Hause, den habe ich mir ja nicht bestellt. Der
das
war
stimmt.
ja einfach da.
Und 2019 gab es auch eine Studie, wieder von den Unis Leipzig und Münster, in der es darum ging, ob Einzelkinder narzisstischer sind. Das war eine repräsentative Fragebogenstudie und das Ergebnis war, dass Einzelkinder bei den Narzissmusfaktoren keine höheren Werte hatten als Geschwisterkinder.
Okay, aber weil wir es vorhin schon mal am Wickel hatten, wer hat in diesen Fragebögen denn Auskunft gegeben und wann, zu welchem Zeitpunkt im Leben?
Ja, also da wurden ca. 1800 Erwachsene befragt mit einem etablierten Fragebogen zum Thema Narzissmus. Und da haben die Einzelkinder ja eben tatsächlich keine höheren Narzissmuswerte gehabt als Geschwisterkinder, auch nicht, als noch andere wichtige Variablen rausgerechnet wurden, wie Geschlecht oder Alter oder sozioökonomischer Status der Eltern.
Also die nochmal, die Einzelkinder wurden selbst befragt im Erwachsenenalter und man hat versucht rauszufinden, wie narzisstisch sie sind.
Genau.
Oder eben auch nicht. Aber wenn wir nicht auf die Persönlichkeitsentwicklung gucken, sondern jetzt mal ganz konkret auf die psychische Gesundheit. Ich finde, das ist schon ein Punkt. Also Einsamkeit ist vielleicht jetzt zu steil formuliert. Und wenn man das schafft, sich dann viele Freunde zu suchen, dann hat man ja eigentlich das Gleiche, was Geschwister auf eine Art haben, auch was den Input angeht. Aber du hast ja mit Geschwisterkindern jede Menge Ressourcen, auf die du immer zurückgreifen kannst. Zwar auch negative, weil gestritten wird, aber die können auch Trost spenden, wenn sich Eltern zum Beispiel streiten und so. Was ich sagen will, ist, die Kinder sind nicht so sehr darauf angewiesen, zu Hause an die Erwachsenen anzudocken. Mhm. Hat das keinen Einfluss?
Ja, das stimmt und das wird auch als Vorteil gesehen von vielen PsychologInnen, vor allem wenn man die Familie als Einzelnes eben anguckt. Das ist ab dem zweiten Kind ein richtiges kleines Kindersystem, das finde ich, hört sich immer toll an, da wird so genannt, in der Familie gibt. Sie sind meistens dann eben genauso viele Leute oder mehr als die Erwachsenen, können auch mal ihr eigenes Ding machen oder sich eben gegenseitig unterstützen, wie du sagst. Aber das Wohlbefinden von Einzelkindern wurde da auch untersucht, zum Beispiel wieder in den Studien aus den USA. Da wurden Einzelkinder in verschiedenen Lebensphasen immer wieder dazu befragt, wie glücklich sie sind und wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Und sie waren meistens genauso glücklich und zufrieden wie Kinder mit Geschwistern.
Und natürlich kann man auch sagen, auch Kinder mit Geschwistern wissen ja nicht, wie es ohne gewesen wäre. Also man kann das Ganze auch umdrehen und sagen, Einzelkinder haben eben vielleicht, wie eben schon gesagt, weniger Nervkram durch Geschwister im Alltag. Und vielleicht gleicht das dann mögliche Minuspunkte ohnehin auch wieder aus.
Ja, kann sein. Das ist auch auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich jetzt im Alltag mache, wenn ich auf meine Kinder gucke. Also wenn ich daran denke, wie viel Freiraum ich früher als Kind zu Hause hatte und wie viel Rückzugsraum. Und wie oft meine Kinder sich jetzt wegen irgendeinem Kleinkram streiten, also sich, was heißt streiten, aber sich mal so für 5 Sekunden hier und da an den Haaren haben. Und da gibt es verschiedene Untersuchungen dazu. Eine sagt, dass es alle 17 Minuten eine Streitigkeit zwischen Geschwisterkindern gibt. Eine andere sagt 4 bis 6 Mal die Stunde, so um den Dreh. Das klingt für mich als Einzelkind unfassbar anstrengend, aber ich beobachte eben im Alltag auch, dass es eben auch mal nur sowas sein kann, wie als meine Tochter neulich aus dem Kinderzimmer schrie, dass ihr kleiner Bruder sie am Arm angeleckt hat zum Beispiel. Ne? Also sowas.
Überrascht mich überhaupt nicht. Wir haben zu Hause ganz oft, weil einer noch im Badezimmer ist und der andere muss jetzt dringend rein. Und es geht ja gar nicht, dass man da jetzt so lange drin ist. Oder auch ganz herrlich, man beklagt sich, weil beim Autofahren der Bruder aus meinem Fenster geguckt hat, Mama.
Okay.
Kenne ich auch solche Geschichten.
Gemein für das Kind, was in der Mitte sitzen muss dann bei euch.
Sind wir wieder beim Sandwich-Kind. Allerdings, das fördert dann soziale Kompetenzen, wie streiten und mit Konflikten umgehen. Und das kriegen Kinder ohne Geschwister ja nicht von zu Hause aus mit.
Das stimmt. Jedenfalls kriegen sie es nicht durch die Geschwister mit, ne? Aber das ist mittlerweile auch untersucht. Einzelkinder holen das nach, tatsächlich. Sie erlernen solche sozialen Kompetenzen im System, wie es heißt. Also in der Kita zum Beispiel, in der Schule, im Sportverein oder mit Freundinnen, wie auch immer.
Das muss man natürlich auch bedenken, dass heute in der heutigen Welt, zumindest bei uns, in unserem Kulturkreis, viele Kinder auch einfach lange in der Schule sind im Nachmittag und da sowieso ständig mit anderen Kindern zusammen sind. Ne?
Das stimmt.
Die wenigsten gehen ja mittags nach Hause und sitzen dann alleine in ihrem Zimmer.
Oder und eben auch früh in der Kita zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Genau. Ich muss aber jetzt hier auch nochmal an der Stelle eine generellere Einschränkung machen.
Schon wieder.
Ja. Weil ich eben auch Julia Rohrer von der Uni Leipzig auf Einzelkinder angesprochen habe und sie sieht ein generelles Problem mit Einzelkindern, also nicht mit Einzelkindern, sondern wenn man sie auf Forschungsebene betrachtet.
Das Problem mit Einzelkindern ist so ein bisschen, dass man nicht genau weiß, mit wem man die jetzt gut vergleichen kann. Wir wissen im Prinzip, dass es natürlich systematische Unterschiede gibt zwischen Familien unterschiedlicher Größe. Gerade bei Einzelkindern ist das, glaube ich, problematisch, weil es in vielen Ländern der Welt immer noch normativ ist, dass man, wenn man Kinder hat, dann doch eher versucht, 2 Kinder zu haben. Das heißt, wenn es bei einem Kind bleibt, dann sind das teilweise Dinge wie Scheidungskinder, aber vielleicht auch, dass Mutter zu spät das Kind gekriegt hat, sodass keine Zeit mehr bleibt für ein Geschwisterkind und so weiter. Das heißt, da kommen alle möglichen Zusammenhänge mit sozioökonomischem Status, mit Bildung und so weiter mit rein, was es ein bisschen schwer macht, die Einzelkinder systematisch mit anderen Kindern zu vergleichen.
Das habe ich auch schon gedacht. Das Problem hatten wir ja vorhin schon mal. Ne? Es ist eigentlich aber hier noch schwieriger zu erforschen im Vergleich, weil da einfach noch viel mehr andere Faktoren reinstören.
Es gibt sehr viel, was man da rausrechnen muss.
Es gibt Studien, die versuchen zu schätzen, ob Einzelkinder jetzt anders sind als Kinder mit Geschwistern. Und da ist generell die Beobachtung, also wenn man einfach nur naiv vergleicht, dann gibt es keine besonders großen Unterschiede erstmal in den Mittelwerten. Sobald man anfängt, ein bisschen zu statistisch zu kontrollieren für konfundierende Einflussfaktoren, wie beispielsweise Scheidung, Faktoren des Elternhauses und so weiter, dann verschwindet das potenziell eher. Das heißt, auch da sieht es eher so aus, als würde selbst die Anwesenheit von Geschwistern an sich, zumindest im Erwachsenenalter, keine großen systematischen Unterschiede machen für die Persönlichkeit.
Okay, jetzt wissen wir, auf die Geburtsrangfolge kommt es nicht wirklich an, auf das Geschlecht der Geschwister auch nicht, Altersabstände auch nicht unbedingt. Die Zahl der Kinder ist auch im Prinzip egal. Hat denn überhaupt irgendwas am Geschwisterhaben Einfluss auf die psychische Gesundheit und Entwicklung oder können wir jetzt tatsächlich einfach den Deckel zuklappen über dem Thema?
Ja, schwierige Frage. Ich würde als Fazit ziehen, dass es natürlich einen Effekt hat, ob und wie viele Geschwister man hat. Vor allem aber auf persönlicher Ebene, nicht was die Statistik angeht. Dass es aber natürlich nicht heißen muss, dass es immer nur positiv ist, Geschwister zu haben und nicht immer nur negativ sein muss, keine Geschwister zu haben, sondern dass es eben auf sehr viel mehr Faktoren ankommt. Und das würde mich direkt überleiten und zum nächsten Punkt bringen. Alle, die bis jetzt vielleicht noch gehofft haben, dass das Glück ihrer Kinder vielleicht doch irgendwie in den Händen ihrer anderen Kinder liegt, die würde ich jetzt mal endgültig enttäuschen. Also verantwortlich für sowas, was du gerade fragtest, wie die psychische Gesundheit der eigenen Kinder sind natürlich, du ahnst es.
Wenn überhaupt jemand, dann wir Eltern.
Genau, ja, klar, die Eltern. Man weiß inzwischen, dass das familiäre Umfeld wirklich viel wichtiger ist, die Erfahrung, die die Kinder in der Familie machen, als sowas wie der Geburtsrang oder das Geschlecht der Geschwister. Mehr oder weniger hängt alles von den Eltern ab. Und ja, man kann als Eltern einiges kaputt machen, aber es gibt auch einiges Beruhigendes zu berichten.
Also man kann ja aber auch mit Liebe und Aufmerksamkeit, das ist immer so mein Mindset, einiges richtig machen. Aber lass uns erstmal damit anfangen, was du mit kaputt machen meinst. Zumindest im Zusammenhang mit mehreren Kindern.
Ja,
dann können
gerne.
Wir vielleicht danach am Ende einen positiven Absprung aus der Folge schaffen.
Wir versuchen es, ja. Also man geht davon aus, dass Geschwister unter ganz ähnlichen Bedingungen aufwachsen, weil eben im selben familiären Umfeld.
Soweit das überhaupt geht. Denn natürlich verändert man sich ja auch als Eltern, wenn man schon Erfahrung mit dem ersten Kind gesammelt hat.
Genau.
Und allein die Anwesenheit einer weiteren Person generell, egal was für einer weiteren Person, sorgt ja dafür, dass die alte Weisheit sich bestätigt, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.
Ja, ganz genau. Also erstens das, Eltern entwickeln sich und alles verändert sich ja sowieso die ganze Zeit. Das heißt, Kinder können aber auch ganz unterschiedliche Erfahrungen innerhalb ein und derselben Familie machen. Eben aber auch zum Beispiel, wenn die Eltern ihre Kinder ungleich behandeln. Das ist da auch mit gemeint.
Das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, ne? Aber die meisten versuchen das ja hoffentlich natürlich zu vermeiden. So wie ich am Anfang gesagt habe, ich versuche einfach irgendwie allen gerecht zu werden.
Aber es gibt zumindest eine neue Metastudie, die besagt, dass das nicht immer unbedingt hundertprozentig gelingt. Dafür haben die Forschenden mehrere Untersuchungen und Datenbanken ausgewertet mit etwa 20.000 Teilnehmenden, vor allem aus Westeuropa und den USA. Und es ging darum, wie die Faktoren Geschwisterfolge zum Beispiel, aber auch das Geschlecht und Charakterzüge der Kinder sich auf die Bevorzugung durch die Eltern auswirken.
Und wie genau wurde das ermittelt? Also was für Studien waren da drin in diesem Review? Und wahrscheinlich waren es ja meistens Befragungen, aber von wem?
Genau, da wurden Untersuchungen zusammengetragen, bei denen vor allem bei Kindern, aber auch bei Eltern zum Beispiel abgefragt wurde, wie viel sie ihren Kindern zum Beispiel bei den Hausaufgaben helfen, mit welchen Kindern es viele Konflikte gibt, wem sie wie viel Zuneigung zukommen lassen und noch vieles mehr. Und daraus haben sie dann darauf geschlossen, wer von den Kindern eher bevorzugt wird. Und das Ergebnis daraus ist, Eltern, also Mütter und Väter, bevorzugen demnach tendenziell eher Mädchen, beziehungsweise, interessant, eher angepasstere, pflichtbewusstere, in Anführungszeichen, Kinder. Allerdings, so heißt es, da sind die Effekte da eben auch nur leicht zu sehen, weil eben so die Vermutung, die allerwenigsten Eltern das wirklich bewusst machen, sondern eben ohne, dass sie es selbst merken. Also es ist eher nicht so, dass Eltern bewusst sagen, ich mag eindeutig meine Tochter lieber, mit der verbringe ich jetzt auch wirklich viel mehr Zeit.
Und es gibt auch kulturelle Einflüsse, muss man sich auch, also muss man nochmal gucken, genau, in welchen Ländern hier untersucht wurde. Ne?
Genau. Und aber auch hier gilt wieder, man kann da nicht wirklich sicher den kausalen Zusammenhang ausmachen. Also klar kann es sein, dass ich als Eltern mit einem angepassteren Kind weniger zusammenstoße, weniger Streit habe. Aber man kann eben auch nicht genau sagen, warum manche Eltern Kinder bevorzugen. Sondern die promovierte Pädagogin, Erziehungsberaterin und Autorin Martina Stotz sagt dazu, dass man eben genau hingucken muss, wie man sich selbst als Eltern verhält und dass so eine Bevorzugung auch hausgemacht sein kann. Wenn nämlich die Mädchen eher so erzogen werden, dass sie brav sind und ruhig und eben eher angepasst, in Anführungszeichen, und dann eben weniger Aufmerksamkeit, weniger, auch wieder in Anführungszeichen, Erziehungsarbeit benötigen, als ein auffälligeres, wilderes oder lauteres Kind.
Also ein bisschen schon ein Teufelskreis.
Ja.
Was eben oft passiert ist, dass diese Kinder dann in so eine Täterrolle reingedrängt werden, wenn sie die Eltern triggern und herausfordern. Dann, das kennt sich ja jeder Elternteil, wenn mich einfach ein Kind am Tag 10-mal nervt, dann irgendwann habe ich so eine ablehnende Haltung und denke mir vielleicht auch, was mache ich eigentlich falsch? Das heißt, da ist ein ganz enger Zusammenhang festgestellt worden, wenn sich Eltern nicht wirksam in ihrer Erziehung erleben, dann kann eben auch so eine Ablehnung entstehen, weil mich das Kind ja ständig daran erinnert, dass ich irgendwas nicht richtig hinkriege.
Und das ist tatsächlich auch etwas, was seit Jahrzehnten bekannt ist in der Forschung, dass so eine Ungleichbehandlung der Kinder zum Beispiel in Hinsicht auf Zuwendung, Zuneigung oder Konflikte oder Privilegien oder was auch immer, wenn sie denn dauerhaft ist, dass die schon echt auch teilweise gravierende Folgen bei den Kindern hinterlassen kann.
Die da wären zum Beispiel?
Also benachteiligte Kinder beziehungsweise Kinder, die sich in der Benachteiligung sehen, die werden in Verbindung gebracht mit niedrigerem Selbstbewusstsein, mit mehr Eifersucht oder auch sowas wie mit mehr Konflikten in einer späteren Partnerschaft auch.
Und wie wirkt sich das andersrum auf das womöglich bevorzugte Kind aus?
Also mal abgesehen, dass dadurch natürlich auch ein Konflikt untereinander zwischen den Geschwistern entstehen kann, wenn ein Kind dem anderen immer vorwirft, dass es bevorzugt wurde, gelten die bevorzugten Kinder hier tatsächlich als psychisch stabiler, haben eher längere Partnerschaften und sind auch beruflich erfolgreicher. Das Ganze muss übrigens aber nicht bedeuten, dass die Eltern ein Kind mehr lieben als das andere. Also, dass sie das, was sie lieben, mehr bevorzugen. Das kann auch so eine Konstellation sein wie, die Eltern halten eines der Kinder für weniger erfolgreich zum Beispiel oder weniger talentiert oder weniger entwickelt und schenken ihm deswegen mehr Aufmerksamkeit, weil sie wollen, dass es eben die gleichen Chancen bekommt wie das andere vermeintlich talentiertere Kind.
Gut, also wenn man eher besorgt ist darüber, dass man zu viel falsch machen könnte, nachdem man all das gehört hat, da hat die psychologische Forschung doch sicher auch einige sachdienliche Hinweise für den Alltag, sage ich mal, oder?
Hat sie. Es gibt tatsächlich jede Menge Tipps. Tatsächlich auch so viele, dass ich sie hier gar nicht alle unterbringen kann und will. Aber ein paar vielleicht. Mit einem können wir starten. Der startet nämlich auch noch quasi direkt vor der Geburt des Bruders oder der Schwester, hat Martina Stotz mir sehr eindringlich gesagt, dass man die Kinder, die schon da sind, wirklich auf die Geburt eines neuen Kindes vorbereiten sollte und ihnen signalisiert auch sowas wie, du musst keine Angst haben, du wirst auch weiterhin meine Aufmerksamkeit haben und zum Beispiel auch mal dann nach der Geburt wirklich Zeit mit ihnen alleine verbringen soll, also dass sie Zeit haben mit jeweils dem einen oder dem anderen Elternteil und auch weiterhin sehr viel körperliche Nähe auch zulassen soll.
Und dann ist es schon auch oft so, dass von den Älteren mehr erwartet wird und Studien zeigen, dass die erstgeborenen Kinder mit der Geburt eines Babys plötzlich älter wahrgenommen werden. Das heißt, ein zweites Kind, das vorher noch das Baby war, ist plötzlich irgendwie schon ein Kleinkind, von dem viel mehr erwartet wird, einfach nur, wenn man ja den direkten Vergleich hat. Das lässt sich aber gar nicht verhindern. Und an der Stelle dürfen wir einfach gegensteuern und dann diese Emotionen auffangen. Und das Wichtigste ist eigentlich, den Kindern diese Emotionen auch zu gestatten und sie nicht abzusprechen. Und keine Erwartungen an die meistens noch kleinen Kinder zu stellen.
Und daran würde ich auch direkt anschließen, Rollenzuschreibungen sollten Eltern auch vermeiden.
Ja, du bist die Schlaue und du bist der Sportliche, weil dadurch wird diese Nische ja schon komplett besetzt und das Kind möchte sich auch immer so seinen eigenen Platz suchen und dann ist es vielleicht so ein bisschen gehemmt in seiner Persönlichkeitsentwicklung.
Okay, also ich sehe die Fallstricke im Alltag natürlich und ich kenne das logischerweise auch, dass sich unsere Kinder zu Hause manchmal komplett ungerecht behandelt fühlen gegenüber ihren Brüdern. Aber insgesamt, also wenn ich mir die Ergebnisse deiner Recherche so angucke, dann bleibe ich erst recht dabei, ehrlich gesagt, in Erziehungsfragen mehr so Team aus dem Bauch raus, mit viel Liebe, aber ohne lange nachzudenken zu bleiben, auch mit Mut zur Lücke, solange eben genug Liebe für alle da ist. Würdest du da als Fazit mit deiner Recherche im Hinterkopf jetzt sagen, das ist ganz schön fahrlässig?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube vielleicht jetzt nach der Recherche noch ein bisschen eher, dass man darüber doch auch ein bisschen reflektieren sollte, was man als Eltern so tut, dass das schon auch extrem wichtig ist. Ich würde aber mal unterstellen, dass das bei deinem aus dem Bauch heraus schon auch irgendwie mit dabei ist, dass du nicht einfach komplett drauf losmachst, sondern schon auch das reflektierst, was du tust.
Versuch mich auch im Griff zu haben.
Genau. Also das unterstelle ich einfach mal. Und genau sowas wie, dass sich Eltern immer mal wieder hinterfragen, das ist schon sehr wichtig. Aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es gibt noch eine richtig gute Nachricht, wie ich finde. Zum Schluss bringe ich sie hier gerne mal an. Da würde ich gerne nochmal die Erziehungswissenschaftlerin Martina Stotz zu Wort kommen lassen. Sie sagt nämlich, dass sie öfter mal von Eltern hört, dass es ganz anders ist, wenn sie nur mit einem einzelnen Kind unterwegs sind.
Oh ja, das kenne ich auch.
Weil sonst immer alle gleichzeitig was wollen oder alle gleichzeitig schreien.
Dann haben Eltern oft den Eindruck, dass sie ihren Kindern nicht gerecht werden können. Und dann kommt eben ganz oft dieser Glaubenssatz hoch, ich reiche nicht aus oder ich genüge nicht, wenn Geschwisterkinder da sind. Und ich glaube, dass an diesem Glaubenssatz über Geschwisterkinder ganz stark gearbeitet werden darf, weil es so wichtig ist, sich klarzumachen, dass man Geschwisterkindern nicht zu jeder Zeit gerecht werden kann. Das kann gar nicht der Anspruch sein. Denn ja, Eltern haben auch nur 100% und es gibt Momente, da kommt ein Kind einfach zu kurz. Ja, da kann ich mich noch so anstrengen und dann kann ich das vielleicht später wieder ausgleichen. Nur ich glaube, sich zu erlauben, zu sagen, es ist in Ordnung, dass nicht immer alle Kinder zu jedem Zeitpunkt sofort das bekommen, was sie brauchen. Das ist so ein großes Learning, das ich mit Eltern immer und immer wieder habe. Gerade wenn Eltern sehr reflektiert mit ihren Kindern umgehen.
Herrlich, oder?
Mhm.
Ein bisschen was fürs Herz nach dem vielen, naja, nichts Genaues weiß man nicht von heute.
Yes, schönes Schlusswort. Und wie sagt man so schön, da gehe ich voll mit. Und eine Sache noch, Birke, die dich vielleicht freuen wird. Nachdem wir das Wort so oft benutzt haben die ganze Zeit, ich möchte das Wort Einzelkind ab sofort auf den Index setzen. Weil mir ist aufgefallen, es gibt ja auf der anderen Seite gar kein Pendant. Was bin ich denn mit einer Schwester? Ein Geschwisterkind, aber man sagt ja nicht, ich bin ein Geschwisterkind, man sagt, aber ich bin ein Einzelkind.
Ja.
Und schon das hat natürlich ein Framing, eine Wertung in sich, die überhaupt nicht angebracht
ist. Das Normale und die Einzelkinder.
Genau. So, und natürlich lassen wir euch nicht gehen, ohne euch einen Lifehack mit wissenschaftlichem Hintergrund mitzugeben. Da geht es jetzt nicht mehr um Erziehung, da geht es heute um das Thema Obst. Und jetzt schlage ich trotzdem mal einen ganz eleganten Bogen zu unserem Thema. Auch da kann man sich genau angucken, wie ein Subjekt vom anderen beeinflusst wird. Zum Positiven wie zum Negativen, so wie bei Geschwistern. Nämlich, Beke, du weißt wahrscheinlich ja auch, dass es normalerweise keine so gute Idee ist, Bananen oder Tomaten in eine Schale mit Äpfeln zu legen, weil die dann schneller vergammeln.
Wusste ich tatsächlich nicht.
Nein?
Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Tomaten und Äpfel in eine Schale zu packen.
Aber Bananen und Äpfel?
Bananen und Äpfel würde ich sofort zusammenlegen.
Aber vielleicht hast du es tatsächlich noch nicht so oft gemacht.
Nee, bei uns gibt es total selten Bananen.
Das sind nämlich sogenannte klimakterische Früchte. Das heißt, sie reifen nach der Ernte noch nach. Sie produzieren Ethylen selber. Aber sie reagieren auch besonders stark darauf.
Dass Äpfel Ethylen ausströmen, das habe ich schon mal gehört, aber als Gas.
Genau, das ist ein Reifegas. Eine Kohlenwasserstoffverbindung, die als Phytohormon wirkt, also als Pflanzenhormon. Und das befördert Reifeprozesse.
Okay, und das heißt, alles andere drumherum reift einfach mit?
Genau, und diesen Effekt kann man sich natürlich auch umgekehrt zunutze machen. Es gibt ja auch Früchte, die kriegt man, wenn man sie hier bei uns kauft, oft in nur ziemlich hartem, nicht ganz reifen Zustand.
Kiwis würden mir einfallen, weiß ich nicht.
Mangos, Avocados zum Beispiel auch. Kaufe ich auch aus Klimagründen tatsächlich nicht besonders oft, aber manchmal eben doch, weil ich liebe Mangos zum Beispiel und meine Familie auch, weil die extrem lecker sind. Und für ungeduldige Leute wie mich gibt es dann den Trick, einfach ein paar Äpfel dazulegen, wenn es schnell gehen soll, sogar zusammen in eine Papiertüte und schon reifen die viel schneller nach.
Okay, gut zu wissen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Apfelsaison wieder losgeht dafür.
Und dann habe ich mir fürs Ende noch eine kleine Korrektur in eigener Sache aufgehoben. In unserer Folge zu Hitzestress habe ich nämlich leider was Falsches gesagt. Und eine sehr nette Hörerin hat mich darauf hingewiesen. Das Hamburger Chilehaus, in dem einer unserer Gesprächspartner aus der Folge, aus der Hitzestress-Folge arbeitet, wurde nämlich nicht von dem damaligen Hamburger Oberbaudirektor Fritz Schumacher erbaut, sondern von einem anderen Fritz, von dem Architekten Fritz Höger. Die haben beide norddeutschen Backsteinexpressionismus gemacht, die lebten zur gleichen Zeit ungefähr und haben beide in der Hamburger Innenstadt viel rumgebaut. Als kleine Entschuldigung für meine Verwechslung, aber entscheidendes Detail natürlich. Der eine das eine, der andere das andere. Danke für den Hinweis. Hiermit korrigiere ich das demütig. Und ich sage natürlich nochmal Danke, Beke, an dich für deine Recherche.
Gerne, gerne.
Und an euch fürs Zuhören heute. Schreibt uns unbedingt, wenn ihr was anzumerken habt, wenn ihr Themen vorschlagen möchtet oder natürlich, wenn ihr auch einen wissenschaftlichen Lifehack habt, den ihr teilen wollt. Und zwar an synapsen@ndr.de. Und ich sage Danke an Melanie Stinn für redaktionelle Unterstützung. Ich bin Corinna Hennig und hier kommt jetzt, wie gewohnt, noch ein Podcast-Tipp.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radiowissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek. Und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.